Geschichte, wenn man die liest oder wenn man sie hört oder wenn man sie in einem Krippenspiel sieht, dann ist sie doch eigentlich so eine richtige, fast wie eine heile Weltgeschichte. Okay, wir reden jetzt nicht von dem Stall, wo bestimmt ein bisschen Dreck war und so weiter. Aber das führt doch so richtig zu einem Happy End, was so das Herz berührt, wo man sagt, wow, sie finden den Platz, wo das Kind zur Welt kommen kann. Die Hirten kommen und sogar die Hirten finden dann das Kind in dem Stall und so weiter. Und irgendwie ist das fast märchenhaft, das Ganze. Und insbesondere, wenn du vielleicht lange Zeit nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun hast, wenn du sagst, ja, das gehört irgendwie zu meinem Kinderglauben oder ich habe das irgendwann mal in früher Kindheit geglaubt, für wahr gehalten, jetzt ist das ein bisschen anders, dann kann ich das verstehen, weil da wirklich so viele fast schon Elemente dabei sind, die aus einem Märchen stammen, die so besonders sind. Manche etwas bizarr, aber andere, da kommen einfach so viele glückliche Umstände zusammen, dass man sagt, Mann, das ist ja schon fast wie ein Märchen oder wie ein Hollywood-Film. Und die Weihnachtsgeschichte beginnt ja nicht mit diesem Paar, was eine Herberge für das Kind sucht und nicht so genau wissen, wo sie das Kind zur Welt bringen, sondern die beginnt ja schon viel früher, nämlich mit einem viel älteren Ehepaar, was gar nicht weiß, ob sie jemals Kinder haben werden, vor 2000 Jahren, bevor Jesus zur Welt gekommen ist. Und doch zeigt es sich, dass die Welt irgendwie Weihnachten braucht. Und noch mehr, dass Gott selbst Weihnachten braucht. Wer von euch irgendwie was mit Kindern zu tun hat, sei es die eigenen Kinder oder sei es mit Kindern in der Schule oder als Erzieher oder wie auch immer, für euch ist das wahrscheinlich so, dass ihr manchmal meint und darüber einstimmt, ich wüsste, dass diese Kinder wissen oder wüssten, wie sehr ich sie liebe. Denn manchmal müssen wir Kinder erziehen und tun Dinge, wo die Kinder gar nicht so einverstanden mit sind und wo Kinder sagen, nö, geht ja überhaupt nicht. Und du, in dir ist alles, hey, wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe, dann würdest du mir vertrauen, dann würdest du ja sagen, dann wärst du einverstanden mit dem, was ich tue. Wie gesagt, das kennen auch Lehrer, das kennen Erzieher, das kennen Ausbilder. Und jetzt stellt euch mal vor, wie es denn dem himmlischen Vater mit seinen Kindern geht, der genauso fühlt, wenn sie nur wüssten, wie sehr ich sie liebe. Sie würden mir vertrauen. Und wenn es für uns schon schwer ist, so einen 8-Jährigen oder so einen 9-Jährigen von unseren besten Absichten zu überzeugen, dann stellt euch mal vor, wie schwer es für einen Gott ist, der nicht zu sehen ist, der nicht berührbar ist, der kaum vorstellbar ist. Wie soll uns denn Gott sagen, dass er für uns ist, für uns, für seine Kinder, wie er über uns denkt und fühlt und das in so einer materiellen Welt wie heute, wo die meisten Gott den Rücken gekehrt haben. Wie soll er das machen? Und die Antwort, wie Gott zu unserer Welt spricht, das ist Weihnachten. So spricht Gott zu unserer Welt. Der Apostel Paulus, das war ein Mann, der richtig religiös war und dessen Eifer ihn so richtig zum Fallstrick geworden ist und der das Alte Testament, der die ganzen Versprechen Gottes, der die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk aufgesaugt hat und der darauf gewartet hat, dass was vorwärts geht, der Gott geliebt hat. Und er merkt so im Rückblick und er verarbeitet das in einem seiner Briefe, wie es ihm dabei ging mit der Weihnachtsgeschichte. Und ich möchte heute aus einem Brief von ihm etwas lesen, aus dem Galaterbrief. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie gerne mit auf. Wenn ihr euer Telefon dabei habt, googelt Galater 4,4. Google ist da super, da könnt ihr die Übersetzung wählen dann und findet den Bibeltext schneller als manch andere in seiner Bibel. Ich möchte lesen, so peu à peu den Bibeltext durchgehen und dann immer ein paar Anmerkungen dazu geben. Galater 4, Vers 4. Als dann aber die Zeit herangekommen war. Mit anderen Worten, als Gott gemerkt hat, jetzt ist es soweit. Es ist genug Zeit vergangen. Als er wusste, jetzt bekomme ich in der Welt die ungeteilte Aufmerksamkeit. Mit dem Römischen Reich, das sich vergrößerte, das eine eigene Sprache hatte, das eine Kultur hatte, das eine richtige Zivilisation hatte und das so seinen eigenen Missionsauftrag hatte, nämlich die ganze Welt zu romanisieren und zu zivilisieren. In diesem Römischen Reich, wo es ein Hafensystem gab, wo es ein Highway-System gab, ein Straßensystem und es war Frieden in der Welt, in einem Teil der Welt, wo es bis dato kaum friedlich zuging. Gott kam an den Punkt der Geschichte, wo er einfach merkte, jetzt sind die Umstände genau so, wie ich sie brauche. Im Tempel, in Jerusalem gab es gleichzeitig das religiöse System, das Tempelsystem. Das war korrupt wie noch nie zuvor. Da sind Leute, haben Leute Macht bekommen, die sie gar nicht hätten bekommen sollen. Und das System war hohl, Mildtätigkeit wurde durch Korruption ersetzt. Und das war einfach, die Reinheit war wichtiger als das Mitgefühl. Dort spitzt sich etwas zu. Es gab auf der einen Seite dieses Weltreich, das auf Gewalt aufgebaut hat. Und dann gab es so ein Tempelsystem, was auf Korruption gebaut hat. Und in diesem Punkt sagte Gott, hey, jetzt ist es soweit. Jetzt bekomme ich die ungeteilte Aufmerksamkeit der Welt. Und dann schreibt der Apostel Paulus in Galater, dass Gott einen nächsten Schritt geht. Nämlich, in der nächsten Bibelstelle heißt es, sandte Gott seinen Sohn. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo dieses Ereignis nicht einfach im Laufe der Geschichte versickern wird, sondern wo es wahrgenommen wird, wo die ganze Welt merken würde, dass hier etwas geschieht. Und das würde dokumentiert werden. Das geschieht nicht in jeder Kultur. Dafür braucht es einen gewissen Grad an Bildung, damit das dokumentiert wird. Da braucht es ein mediales System. Und wir sind an einem Punkt der Geschichte angekommen, wo die Nachwelt davon erfahren würde und wo überall da auf der Welt man davon hören würde. Da sandte Gott seinen Sohn, an diesem Punkt der Geschichte. Und die Frage, um die es heute geht, ist die einfache Frage, warum? Warum? Warum musste Gott jemanden senden? Warum sandte Gott seinen Sohn? Warum zwängte er sich Gott in einen menschlichen Leib, so wie ich? Warum zwängt sich Gott da rein? Also, ich bin nicht Gott, ne? Warum sendet Gott nicht einfach einen Boten? Warum schickt ja nicht jemanden, einen weiteren Botschafter? Und wenn wir diesen Text weiterlesen, dann werden die Fragen nicht einfacher. Denn da heißt es danach, er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Die Frage ist also nicht mehr nur, warum Gott in einem menschlichen Leib, sondern warum Gott in einem Baby? Warum muss er in einem Baby zur Welt kommen? Warum muss er von einer Frau geboren werden? Warum kann man nicht einfach nach seinen Gesetzmäßigkeiten zack auf die Welt kommen, so wie Superman oder wen auch immer ihr in eurer Jugend angebetet habt? Also, ja, wisst, was ich meine. Warum kommt er nicht einfach zu den Gesetzmäßigkeiten auf der Welt und redet Tacheles und sagt, so Leute, jetzt bin ich hier und jetzt will ich euch erklären, wie das Ganze läuft. Warum kommt er unter den Gesetzmäßigkeiten der Menschen? Und ich habe so den Eindruck, dass der Apostel Paulus, der blickt zurück und er kämpft so richtig damit, während er diesen Text schreibt. Und für ihn ist das so bemerkenswert, dass er sagt, hey, der kommt, Gott sendet seinen Sohn, er wird von einer Frau geboren und wird unter das Gesetz der Menschen gestellt, in die Naturgesetze reingegeben. Warum sandte Gott Jesus? Warum braucht Gott denn Weihnachten? Und es hat etwas damit zu tun, mit dem, was Gesetze und Vorschriften, was der Tempel und was die Propheten und die Richter und was Exil und Bestrafung alles nicht geschafft haben. Gott war bereit, jetzt etwas ganz Persönliches zu tun. Was über das hinausging, was eine ganz andere Sprache spricht. Gott wollte etwas persönlich für dich tun. Und die besten Botschafter hätten das nicht geschafft. Um das zu tun, hat Gott Weihnachten gebraucht. Dafür brauchte Gott Weihnachten. Und es geht weiter, Vers 5. Er sollte die loskaufen, die unter dem Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir Sohnesrecht bekämen. Gott wollte nicht nur Nationen, Stämme, Bevölkerungen irgendwie bewegen oder sie beeinflussen oder irgendwas tun, sondern er wollte Individuen. Er wollte einzelne Menschen. Er wollte, dass du und ich, dass wir persönlich Kontakt mit ihm haben können. Eine Nähe zu ihm aufbauen können und Sohnesrechte, dass wir zu seiner Familie gehören, dass wir nicht irgendwelche Fremde für Gott sind, sondern er will uns in seine Familie aufnehmen. Und Weihnachten bedeutet, dass Gott alle Hindernisse dafür aus dem Weg geräumt hat, dass er die Brücken gebaut waren, die notwendig waren, dass er das, was im Weg war, weggeschoben hat, persönlich. Und deshalb musste Gott kommen, als Mensch, als einer wie wir, ganz persönlich. Woher sollten wir denn wissen, dass Gott für uns ist? wenn er nicht zeigt und herkommt und es demonstriert und beweist, hey, so bin ich, ich stehe euch zur Seite. Woher solltest du wissen, dass Gott für dich ist, wenn er nicht auf die Welt kommt und zeigt, dass er dir zur Seite steht? Irgendeine Botschaft könnte das nicht schaffen. Ein Brief könnte das nicht schaffen. Ein Botschafter, ein Prophet, ein weiteres Wunder würde es nicht schaffen. Als die Zeit erfüllt war, beginnt Gott seine Beweisführung. Denn wir wissen und du weißt genauso, Taten sprechen lauter als Worte. Es muss also eine Beweisführung sein, die dokumentiert werden würde im Lauf der Geschichte auf unserer Erde, die so aufgezeichnet wird, dass man darauf zurückgreifen kann. Dass wir heute, 2000 Jahre später, immer noch davon reden, dass heute, 2000 Jahre später zu Weihnachten, diese Botschaft, dieses Ereignis immer noch besprochen wird, dass es immer noch publik gemacht wird. Und wenn du nicht so richtig glaubst und dir das wie ein Märchen vorkommt, ich will einfach, dass du die Faszination dieses Ereignisses verstehst und dass es nahe kommt, dass es nahe an dein Herz kommt. Und dass du dieses Gewicht, was Weihnachten hat, dass du das nicht verpasst, dass es nicht an dir vorbeigeht. Vor 4000 Jahren hat Gott etwas versprochen, etwas Geniales. Einem Abraham hat er das versprochen. 2000 Jahre später wurde Jesus geboren. Und wieder 2000 Jahre später, heute, sprechen wir immer noch über diese Ereignisse. Vieles im Laufe der Geschichte ist verblasst. Vieles im Laufe der Geschichte, von dem haben wir nie gehört. Es ist irgendwo versickert im Sande der Geschichte. Aber diese Ereignisse sind immer noch präsent. Wir reden immer noch darüber. Es gibt unzählige Dinge, allein in den letzten 2000 Jahren, von denen wir nichts wissen, wo wir keine Namen wissen, wo wir keine Fakten wissen, was uns einfach verborgen bleibt, weil es nicht aufgeschrieben wurde, obwohl es damals wohl sehr wichtig war. Und dennoch, aufgepasst, die Geburt dieses einen jüdischen Babys irgendwo in einem Winkel des Römischen Reiches wurde bekannt. Als die Zeit erfüllt war, als alles gepasst hatte, Als es klar war, das würde nicht im Laufe der Geschichte versickern, da sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren, unter das Gesetz gestellt, damit wir Sohnesrechte empfingen. Gott musste eine Beweisführung aufbringen, die dokumentiert werden würde. Als Paulus an die Christen in Rom schreibt, also Rom im Zentrum des Römischen Reiches, dass da Christen sind, beweist irgendwie, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Denn die waren so nah am Kaiser Nero dran, die wären nie Christen geworden, wenn Jesus nicht wirklich gelebt hätte, wieder von nach dem Toten. Und dort beschreibt Paulus das ziemlich in einem ziemlichen, ich würde jetzt fast sagen, Rechtsdeutsch. Römer 5, Vers 8, dort heißt es, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen. Gott beweist etwas. Er demonstriert etwas. Er zeigt etwas. Und was beweist er? Was beweist er uns? Seine Liebe, sein Herz. Das ist das, wovon die Propheten sprachen, wovon die Schriften sprachen, über Jahrtausende hinweg. Und das ist es, was Gott der ganzen Welt in Jesus beweisen will, damit es dokumentiert wird, damit es aufgezeichnet wird. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus starb, als wir noch Sünder waren. Und das ist eine Wahnsinnsaussage. Der Apostel Paulus, der das schreibt, das war jemand, der hatte keine astreine Weste gehabt. Es gibt eine Zeit in seinem Leben, da hat er geeifert und gekämpft gegen Gott bis aufs Messer, bis aufs Blut. Er hat Christen verfolgt und er war so eine richtige Vernichtungsmaschine. Und ich habe so den Eindruck, in dem Moment, wo er das schreibt, da sickert das nochmal ganz bewusst in sein Herz rein. Zu dieser Zeit, wo ich noch vor mich hinsündigte, wo ich mein Ding gemacht habe, völlig für mich. Zu dieser Zeit hat Gott entschieden, dass er seinen Sohn schickt für mich, für das Zeug, was ich hier gerade tue. Obwohl ich gerade Christen den Tod bringe. Gott wusste, was ich tun würde, er wusste es ganz genau. Und während ich immer noch sündigte und das so tief in meinem Herzen war, starb Christus schon längst für mich. Und der Tod war der Beweis, wie sehr Gott für uns ist. Gott beweist uns, dass er für uns ist, noch bevor wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass wir uns entscheiden können und dass wir zeigen können, ob wir für ihn sind. Da hat Gott schon längst bewiesen, dass er für uns ist. Und das führt uns zu einer weiteren Frage. Vielleicht bist du schon seit langer Zeit Christ und vielleicht stellt sich dir die Frage und du sagst, naja, ich bin mir da gar nicht so sicher. Oder vielleicht sagst du, hey, ich bin kein Christ und das ist auch der Grund, warum. Nämlich die Frage, die so eine schwere Antwort hat. Warum um alles in der Welt, wenn Jesus schon zur Welt gekommen ist, warum musste er denn sterben? Es ist doch schon verwirrend, dass Gott sich so in so einem Babykörper einengt und reinzwängt. Warum muss er danach sterben? Warum so viel Gewalt? Warum die Folter? Warum die Dornenkrone? Warum das Blut? Warum muss er öffentlich verbluten, bis er stirbt? Was soll das? Warum konnte nicht Jesus einfach das Urteil fällen, das allen vergeben ist? Warum kann er das nicht? Statt Kreuzigung hätte er alle zusammenrufen können und sagen können, Leute, ihr habt es gesehen über mehrere Jahre jetzt, ich bin nicht einfach nur ein Mensch. Ich habe jetzt mit Gott gesprochen, mit meinem Vater. Und die Message, die ich für euch habe, ist, euch allen ist vergeben. Warum hätte er das nicht einfach tun können? Das wäre doch eine Möglichkeit gewesen. Ein paar Antworten darauf. Keiner hätte ihm geglaubt. Ihr seht das bei einigen Wundern, dass er hinterher sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Umstehenden, besonders die religiösen Leute, die stoßen sich gar nicht so sehr daran, dass Jesus jetzt den Toten auferweckt hat oder dass er einen Gelähmten wieder befähigt hat zu gehen, sondern sie stoßen sich an diesen einen Satz, wo er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Weil sie sagen, okay, das Wunder haben wir gesehen, dass das funktioniert, der läuft ja jetzt oder der atmet wieder, aber das mit dem Sünden vergeben, kann ja jeder sagen. Ja, ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber gleichzeitig, man hätte Jesus nicht geglaubt, weil das ja jeder sehen kann. Das sieht man ja nicht, dass die Sünden vergeben sind. Keiner hätte ihm geglaubt. Und vielleicht hätte man gesagt, naja, du kannst vergeben, was jemand gegen dich getan hat. Ne? Also wenn jemand sich an dir versündigt hat, kannst du ja vergeben, ist ja kein Ding. Aber sich anzumaßen, alle Sünden der ganzen Welt zu vergeben, also einen Ablass, wie auch immer, für alle plötzlich anzubieten, nee. Das geht ja überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Man kann keine Sünden vergeben. Kein einziger sterblicher Mensch kann die Sünden der ganzen Menschheit einfach so vergeben. Wenn also Jesus einfach Sünden vergeben hätte, hätte ihm keiner geglaubt, was ja bei seinen Wundern schon der Fall gewesen ist. Wichtiger ist aber der Grund, warum Jesus sterben musste. Warum er in einem Babyleib zur Welt kam, warum Gott ihn in die Welt sandte, um unter uns aufzuwachsen und einen grauenvollen Tod zu erleiden, was bis heute dokumentiert ist. Und hier ist der Grund. Gott ist der Urheber des Lebens. Gott ist der Urheber deines Lebens. Wir versuchen, dem Leben immer noch auf die Spur zu kommen. Aber es ist eine Tatsache, die Zellen in deinem Körper sind intelligenter als dein Geist. Es gibt so viele Sachen, die ablaufen in deinem Körper, die verstehen wir nicht. Und die laufen einfach ab. Du sagst ihnen nicht, was da passieren soll. Du sagst keinem Mitochondrien, was passieren soll. Du sagst keinen Ribosomen, hey, komm hier, DNA und so weiter, neuen Teilen, wie auch immer. Das sagst du alles nicht, das läuft einfach ab. Mitose, Meiose läuft ab, die Erneuerung deiner Zellen läuft ab. Vieles wissen wir noch gar nicht. Wir forschen immer weiter daran. Und hier ist die Botschaft von Weihnachten. Wenn du die Quelle des Lebens missachtest, dann missachtest du Gott. Wenn du die Quelle des Lebens missachtest, dann missachtest du Gott. Und die Quelle des Lebens zu missachten, das ist ein Ausdruck der Undankbarkeit, die den Verlust des Lebens verdient. Das ist eine provokante Aussage. Ich schulde und du schuldest Gott dein Leben. Und indem wir Gott verachten, missachten wir unser Recht zu leben. Jeden Tag unseres Lebens sollten wir aufstehen und Gott danken, danke, dass ich lebe. Denn ich kann nichts dafür tun. Ich kann mich morgens nicht zum Leben erwecken. Ich kann nicht dafür garantieren, dass wenn ich mich abends ins Bett lege, dass ich morgen wieder aufwache. Das ist mir genommen. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts tun. Und trotzdem, wie kann ich Nein zu Gott sagen, der mir das Leben gibt? Wie kann ich ihm widerstehen, der mir das Leben schenkt? Wie kann ich mich ihm widersetzen, der es gut mit mir meint? Und dennoch tun wir das. Jeden einzelnen Tag. Das Verrückte ist, den Tag deiner Geburt hast du dir nicht ausgesucht. Aus deiner eigenen Sicht, du bist irgendwann in die Welt geworfen worden. Einige Philosophen nennen sie das Geworfensein. Weil du passiv warst dabei. Weil du dich in der Welt gefunden hast. Egal wie die Umstände waren. Und aller Wahrscheinlichkeit nach suchst du dir auch nicht den Tag aus, an dem du die Welt verlässt. Aber zwischen diesen Eckpunkten sagen wir, wir wollen unser Ding machen, wir wollen es auf unsere Weise tun, wir wollen das tun, was uns gefällt. Und wir verdienen, dass wir das größte Geschenk verlieren, was Gott uns gegeben hat. Nämlich das Leben, das Geschenk des Lebens. Wir verdanken es ihm und wir schulden ihm etwas, was wir nicht bezahlen können. Wir können Gott nicht danken. Wir können ihm unseren Dank ausdrücken, aber wir können es nicht bezahlen. Wir können unser Leben nicht aus seiner Hand freikaufen, sodass es uns gehöre. Wir schulden ihm unser Leben. Und deshalb diese Bibelstelle aus Römer 5. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Nach der Auferstehung Jesu, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, nachdem er wieder auferstanden ist, schickte er die Apostel, also seine Jünger, die mit ihm zusammen waren und die voll in die Krise gekommen sind, als Jesus starb, schickte er sie nach Jerusalem und sagte, ihr werdet merken, wenn ihr bereit seid, den nächsten Schritt zu gehen. Und ein paar Tage später kommen sie nach Jerusalem, in die Straßen, genau dort, wo Jesus verhaftet wurde, wo er sein Kreuz öffentlich getragen hat, mit einer Dornenkrone, blutüberströmt, wo er festgehalten wurde, wo er abgeführt wurde. Und mitten unter den Leuten, die Jesus verhaftet haben, die ihn verspottet haben, die gerufen haben, gib uns Barabbas frei und nicht Jesus. Also das war eine öffentliche Angelegenheit, nicht nur in einem hintersten Winkel in irgendeiner Nebengasse in Jerusalem. Dort schickt er sie hin. Und dann sprechen diese Apostel eine Wahnsinnsbotschaft den Leuten ins Gesicht, den Anklägern, den Verhaftern ins Gesicht. Und zwar steht das in Apostelgeschichte 3, Vers 14. Und dort heißt es, von dem Heiligen und Gerechten habt ihr nichts wissen wollen und stattdessen die Freigabe eines Mörders verlangt. Während der Gerichtsverhandlung von Jesus hat Pilatus, der Richter, angeboten, einen Gefangenenaustausch sozusagen durchzuführen. Er hat gesagt, hier Barabbas, was ein Mörder war, der dafür schon verurteilt wurde, oder Jesus, wo man nicht so ganz sicher war, wo es gerade darum ging. Und das ganze Volk schrie Barabbas. Und jetzt sagen diese Jünger Jesu, die Apostel, hey, ihr habt euch für Barabbas entschieden, einem Mann, der anderen das Leben genommen hat, statt euch für den zu entscheiden, der Leben geben will. Und ich kann mir vorstellen, wie erstarrt sie waren. Denn der nächste Satz, der schlägt bei ihnen ein. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist der, den Gott aus den Toten erweckt hat. Wir sind Zeugen davon. Der Urheber des Lebens. Er hat es erlaubt, dass ihr sein Leben nehmen konntet. Denn dem Urheber des Lebens, dem kann man nicht das Leben entziehen. Der Urheber des Lebens hat sein Leben gegeben. Gott hat seinen Sohn in einen Babykörper gesandt, um so aufzuwachsen wie wir, um unter uns zu sein, damit wir geben können, was wir nicht geben können, was wir ihm schuldig sind, nämlich dem Urheber des Lebens unser Leben. Jesu Tod, und das ist der nächste Schritt bei dieser Beweisführung, die der Apostel Paulus da antritt. Jesu Tod beweist das Ausmaß unserer Undankbarkeit. So weit musste es kommen, so ignorant sind wir Gott gegenüber. Wir haben den Urheber des Lebens missachtet, leben neben ihm her, wollen wir uns vom Versorger lossagen und wir haben es verdient, dass wir die Versorgung verlieren. Aber es geht weiter und das ist die frohe Botschaft bei dem Ganzen. Und das Ausmaß seiner Liebe zu uns. Gott hat sich einfach laufen lassen. Und das ist so wichtig. Du kannst keine Liebe zeigen ohne Opfer. Liebe muss gezeigt werden, damit sie erkannt wird. Worte sind billig. Ja, ja, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und so weiter. Okay, zeig es. Dann sieht man es, dass Liebe wirklich da ist. Liebe muss gezeigt werden, damit sie erkannt wird. Es reicht nicht, dass du in deinem Herzen fühlst, dass du liebst. Es reicht deinem Gegenüber nicht. Es reicht deinen Kindern nicht, dass du in deinem Herzen von ihnen begeistert bist. Es muss ausgedrückt werden. Erst dann wird Liebe spürbar und sichtbar. Und das erfordert Opfer. Du kannst keine Liebe zeigen ohne Opfer. Und wie zeigt Gott, der sagt, dass er die ganze Welt, die ganze Schöpfung liebt, auf eine persönliche Weise, dass er dich liebt? Wie soll er das machen? Der einzige Weg ist, ein Opfer zu bringen. Sich selbst zu opfern. Ein Opfer, von dem du erfährst. Du wirst nie wissen, wie sehr sich jemand um dich sorgt und wie sehr sein Denken sich um dich dreht, bis du weißt, was er bereit ist, für dich zu opfern, für dich aufs Spiel zu setzen. Und das hat Gott in Jesus getan. Gott zeigt seine Liebe zu uns durch dieses große und notwendige Opfer. Vor diesem Vers, Römer 5, steht noch, Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Es ist möglich, dass du dein Leben für jemanden gibst, den du besonders liebst, der einen großen Wert für dich hat. Für einen ganz normal gerechten Menschen, da sagt man, wieso, wozu? Für einen Menschen, der gut ist, der dir etwas bedeutet, der dir ganz wichtig ist, da bist du bereit, Opfer zu geben. Und dann der Vers 8, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das heißt, es war noch gar nicht klar, ob jemand sich für Gott entscheidet. Gott brauchte Weihnachten, um seine Liebe zu zeigen, um sie zu dokumentieren. Für unsere rebellische Spezies, kann man schon sagen. Wie würden wir es sonst jemals erfahren? Und als die Zeit erfüllt war, als jeder die Hoffnung aufgegeben hatte, als niemand mehr darauf wartete, als die Zeit dran war, als das Römische Reich den Boden bereitet hat, damit die Botschaft weitergehen kann, als das religiöse System so ausgehöhlt war, dass keiner ihm mehr vertraute, da entdeckt ein jüdischer Handwerker, dass seine verlobte Frau schwanger ist. Und während er mit sich ringt, was er denn jetzt tun soll, was denn seine nächsten Schritte sein sollen, soll er sie beschämen, soll er sie wegschicken, soll er sie bloßstellen öffentlich, soll er lügen, seine Eltern anlügen, ihre Eltern anlügen, soll er sie heiraten. In diesem Moment kommt der Engel des Herrn von Gott zu Josef, der verwirrt war. Und er sagt ihm, Sätze aus Matthäus 1, Vers 20, die dort aufgezeichnet sind. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Josef, die Zeit ist erfüllt. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist die Zeit rangekommen. Und dann heißt es weiter, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Denn das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Und jetzt kommt der beste Teil in dem nächsten Vers. Und das ist der Punkt, warum du hier bist, warum du da bist. Hier bewegen wir uns von dem großen Gott da draußen, dem Schöpfer des Universums, direkt zu uns, zu unser Herz, in dein Herz. Und hier wird es persönlich. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Und das bedeutet Gott mit uns. Hier ist die Beweisführung auf den Punkt gekommen, die Gott antritt, wo er der Welt seine Liebe zeigt. Damit die Welt weiß, damit wir 2000 Jahre später davon wissen, damit es nicht einfach so im Sand der Geschichte versickert, sondern dass es klar ist. Denn Gott wusste, wir müssen sehen, damit wir glauben können. Wir müssen etwas in der Hand haben, damit wir merken, dass sich die Geschichte um uns dreht. Es reicht nicht aus, es nur zu sagen, es hat für Gott nicht ausgereicht, es einfach nur zu verbalisieren. Hey, ich bin Gott, ich liebe euch. Er musste es zeigen. Und er musste seinen Sohn senden und musste den Preis bezahlen, den wir ihm schulden. Und zwar so, dass wir es verstehen. Und zwar auf eine Weise, dass wir niemals an seiner Liebe, an Gottes Liebe zweifeln. Er musste bei uns sein, damit wir verstehen, dass er für uns ist. Gott musste bei uns sein, unter uns sein, damit wir verstehen, dass er für uns, für dich ist. Wir brauchten diesen Beweis. Und deshalb braucht Gott selbst Weihnachten. Und es stellt sich heraus, dass noch jemand anders Weihnachten braucht. Und an der Stelle werden wir nächste Woche fortsetzen. Aber ich will diese Botschaft nicht einfach zu beenden, ohne Gelegenheit zu geben, dass du darauf antworten kannst. Auf Gottes Beweisführung, auf Gottes Liebe, die er gezeigt hat. Vielleicht hattest du noch nie die Chance gehabt und vielleicht hast du die Weihnachtsgeschichte so als märchenhaft und wundersam in deinem Inneren abgeheftet und gespeichert und gesagt, ja, ist so, ich verstehe das einigermaßen, aber irgendwie auch nicht. Aber die Auswirkungen von der Weihnachtsgeschichte, das sind persönliche Auswirkungen. Gott hat seine Liebe dir bewiesen, indem er Mensch geworden ist, indem er zu einer Zeit der Geschichte gekommen ist, wo wir heute noch davon lesen können. Wenn er zu irgendeinem anderen Zeitpunkt gekommen wäre, wäre das versickert gewesen. Aber Gott war es wichtig, dass du davon weißt, dass du davon heute hörst, dass du etwas damit anfangen kannst. Und deshalb ist die Frage, wie reagierst du auf Gottes Liebe? Darauf, dass er seine Arme ausbreitet und sagt, hey, du bist mir so wichtig, dass ich selber Mensch geworden bin, dass ich mich selbst in einen kleinen Leib gezwängt habe, dass ich mich von einer Frau zur Welt bringen lassen habe, dass ich den Preis bezahlt habe, den nur ich bezahlen konnte, weil dir selber das Leben in gewisser Weise genommen ist und weil du selbst dich von Gott losgesagt hast. Deshalb will ich dich zurückerobern. Und egal, ob du glaubst, ob du Feuer und Flamme bist für Jesus oder ob du nicht an Gott glaubst und sagst, naja, ich bin mir da nicht so sicher, oder ob du ganz klar sagst, nein, ich weiß, warum ich nicht glaube. Eine Antwort verlangt die Botschaft in jedem Fall. Und zu dieser Antwort möchte ich dich einladen. Und natürlich werbe ich um die Antwort, dass du Gott dein Herz gibst. Und dass du sagst, Jesus, ich liebe dich, weil du deine Liebe bewiesen hast. Wenn du glaubst, wir wollen gemeinsam singen jetzt ein Lied, ich möchte vorher noch beten. Und wenn du glaubst, dann erneuere in diesem Fall dein Versprechen an Gott, deine Hingabe zu Gott. Und wenn du nicht glaubst, dann ist das eine Einladung zum Glauben. Dann ist das eine Einladung, vielleicht mit mir zu beten. Und Gott das erste Mal zu sagen, Gott, bei mir ist irgendwie der Groschen gefallen. Und mir ist klar geworden, warum du Mensch geworden bist. Und mir ist klar geworden, warum es Weihnachten gibt. Mir ist klar geworden, warum du Weihnachten brauchst. Und mir ist klar geworden, was es mit mir zu tun hat. Die Band wird im Hintergrund spielen und ich möchte beten, möchte euch dazu einladen, einfach den Kopf zu neigen, auf euren Plätzen zu sitzen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht, wenn du merkst, hey, das ist für mich das erste Mal, dann lade ich dich im zweiten Teil vom Gebet ein, einfach das leise für dich im Herzen oder im Flüstern mitzusprechen. Aber zuerst möchte ich euch alle zum Beten einladen. Vater im Himmel, du hast uns deine Liebe gezeigt, du hast uns dein Herz offenbart. Und du hast uns nicht einfach in Unkenntnis oder im Dunkeln sitzen lassen, sondern du hast eine Sprache und einen Weg gewählt in unsere Welt, wo wir verstehen können und wie wir darauf antworten können, wer du bist. Denn du bist der Urheber des Lebens. Von dir kommt die Idee, dass wir leben. Von dir kommt unsere DNA, von dir kommen unsere Merkmale, wie wir sind, mit all unseren Macken und mit all unseren guten Seiten, die wir haben. Das kommt alles von dir, das verdanken wir dir. Und manchmal leben wir vor uns hin und machen einfach so unser Ding und lassen dich außen vor aus unserem Leben. Und deshalb laden wir dich neu ein, Jesus, und sagen, Jesus, wir lieben dich. Du hast gezeigt, dass Gott nah ist. Du, Immanuel, Gott mit uns. Du bist uns nahe gekommen, auf die Welt gekommen. Und heute, 2000 Jahre nachdem das der Fall war, sprechen wir immer noch davon. Vor 4000 Jahren hast du diese Botschaft, dieses Versprechen an Abraham gegeben, dass du die Welt segnen willst. Und heute sprechen wir immer noch davon. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Und dass du dir alle Mühe gegeben hast und keinen Aufwand und keine Kosten gescheut hast, zu zeigen, dass du uns liebst, damit wir nicht daran zweifeln. Vielleicht bist du selber und sagst, okay, ich möchte Gott mein Herz geben. Dann lade ich dich ein, einfach das Gebet mitzusprechen. Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass du ihn auf die Erde gesandt hast, um für meine Sünden zu bezahlen. Ich glaube, dass er starb für die Sünde der Welt und dass er für meine Sünden in meinem Leben starb. Und darum setze ich hier und jetzt all mein Vertrauen auf deinen Tod als die vollständige und endgültige Bezahlung für mich, für meine Sünden. Nimm mich auf in deine Familie, du hast mein Herz erobert. Darum bete ich dies im Namen meines Erlösers, denn das ist der einzige Name, der mir Zugang zu Gott verschafft. Amen.